Podcast, der Stadtlohn-Podcast.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Angelika Gebel und mir gegenüber sitzt wie immer unser Bürgermeister Herr Dittmann.
Hallo Frau Gebel.
Hallo Herr Dittmann.
Ja, und natürlich hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, wir waren eine Weile im Winterschlaf und jetzt sind wir wieder zurück, würde ich sagen, passend zum Frühling, der ja noch nicht offiziell angefangen hat, aber wir sind wieder da und würden gerne ein Update aus dem Rathaus geben. Mhm. Was hat uns in den vergangenen Wochen hier so beschäftigt?
Ja, im Wesentlichen war das natürlich der Haushalt. Wir waren ja in den zurückliegenden Jahren zumindest so weit, dass wir eigentlich zum Jahresende immer einen Haushalt verabschiedet hatten, auch durch die Politik. Das hat sich diesmal durch die Kommunalwahlen ein bisschen verschoben und deshalb haben wir den Haushalt jetzt vor gut zwei Wochen, glaube ich, war es, verabschiedet im Rat mit breiter Mehrheit. Mhm. Eine Fraktion hat dagegen gestimmt und eine Fraktion hat sich enthalten. Aber letzten Endes, wie gesagt, haben wir mit breiter Mehrheit immer ein Haushaltsvolumen von knapp 70 Millionen auf den Weg gebracht.
Ja. Das ist schon eine Zahl. Mhm. Was sind denn dann die Projekte mit dem höchsten Investitionsaufkommen, wenn wir von 70 Millionen sprechen?
Ja, also ein großes Projekt, das man ja momentan auch im Stadtbild durch Kräne und Baufahrzeuge sicherlich sehr gut wahrnimmt, ist natürlich die Hilgenbergschule, der Neubau der Hilgenbergschule. Sind wir ja schon seit dem letzten Jahr zugange und hoffen auch in diesem Jahr groß weiterzukommen. Also allein da haben wir ein Volumen von knapp 4 Millionen Euro, die wir in diesem Jahr da reinstecken werden. Sehr viel Geld werden wir sozusagen unter die Erde bringen. Also wir haben sehr viel Kanalsanierung und Erneuerung im ganzen Stadtgebiet. Die Straßen werden natürlich dann auch gemacht. Ja, das sind zumindest in Summe knapp über 9 Millionen.
Ja. Das sind ja Bauarbeiten, die man nicht immer sieht, aber ist auf jeden Fall auch wichtig, dass die Kanäle saniert und erneuert werden, oder?
Ja, ich finde das schon auch wichtig. Die Infrastruktur hat wie in allen Kommunen erheblich gelitten in den letzten Jahren. Mhm. Also man hatte natürlich auch viele andere Projekte vor der Brust. Also das ist schon so ein Phänomen, was man in fast allen Kommunen in ganz Deutschland feststellen kann. Es ist natürlich jetzt auch nicht so attraktiv, mit solchen Tiefbaumaßnahmen da an den Start zu gehen. Aber nach meiner Auffassung brauchen auch die Kanäle ihre Berücksichtigung. Wir arbeiten ja sozusagen in drei Clustern. Das ist einmal grob am Klausushof, dann hinten am Immingfeld ganz grob und dann auch noch in Wenningfeld an den Kanälen und an den Straßen. Und so arbeiten wir uns sukzessiv durchs ganze Stadtgebiet.
Ja.
Da wo geht, versuchen wir natürlich auch noch die Haushalte, die jetzt noch nicht mit Glasfaser versorgt sind, mit zu versorgen.
Ja,
wobei wir, und das kann man an der Stelle gar nicht oft genug betonen, ich glaube, das sind dann allerdings auch die Kabelanschlüsse mit drin, bei fast 100% Gigabit-Geschwindigkeit in Stadtlohn liegen.
Okay, das ist schon mal gut.
So manche Stadt im Umfeld nicht mit.
Ja. Sie haben gerade schon von der Hilgenberg-Schule gesprochen. Mhm. Das ist ja eine Baumaßnahme, die viel Präsenz hat, wo man auch sehen kann, dass das jetzt voranschreitet. Mhm. Man sieht von außen zum Beispiel, dass die Rohbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen sind. Und ich habe auch von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Bauamt gehört, dass mit dem Verblender gestartet wurde und die Dachdecker bald loslegen. Mhm. Liegen wir da überhaupt noch im Zeitplan?
Doch, insgesamt liegen wir da im Zeitplan. Der Plan ist ja, dass wir nächstes Jahr sozusagen über die Sommerferien fertig werden. Mhm. Und Stand jetzt wird uns das auch gelingen. Ich habe gerade in dieser Woche auch die Auftragsvergabe für die Elektroarbeiten beispielsweise unterschrieben. Mhm. Also da geht es stetig voran. Wobei, das kennen wir ja alle vom Bau, ne? Aus der Erde kommt es ganz schnell. Und dann, wenn die Feinarbeiten kommen, dann wird es auch ein bisschen langsamer. Aber das wir liegen gut im Plan und von daher bin ich ganz zuversichtlich.
Sehr schön. Im Bauausschuss am Dienstag wurde ja auch der Freianlagenentwurf allerdings mit Einsparungen beschlossen. Wie viel können wir da jetzt einsparen oder wie hoch waren die Kosten davor?
Ja, die Kosten lagen schon sehr hoch. Die lagen bei knapp 900.000 Euro. Das Bauamt ist dann nochmal natürlich, nachdem es im politischen Raum schon beraten wurde, nochmal hingegangen und hat geguckt, wo liegen Einsparpotenziale. Man hat dann die eine oder andere Maßnahme verändert, reduziert natürlich auch, muss man auch sagen. Mhm. So konnten wir jetzt bei etwas über 800.000 am Ende rauskommen. Man muss da aber auch sagen, das ist ja einerseits schon wichtig, dass die Kinder auch einen vernünftigen Schulhof haben, damit sie dann auch in den Pausenzeiten entsprechend spielen gehen können. Das Zweite ist natürlich manchmal muss man halt eben auch jetzt das Geld in die Hand nehmen, damit es auch langfristig hält. Also es bringt ja jetzt nichts, sich da, was weiß ich jetzt, noch 50.000 Euro einzusparen und am Ende hat man dann einen erhöhten Unterhaltungsaufwand oder andauernd Reparaturen. Ja. Aber ich denke, jetzt haben wir das Maß gefunden, wobei das ist natürlich eine gigantische Summe.
Wenn man das erste Mal hört, schon. Aber natürlich sind die Kosten auch berechtigt, weil da auch viel dran hängt.
Absolut.
Ja, was gibt es sonst Neues? Mhm. Ich musste zum Beispiel an das Hallenbad denken oder an die Preisgerichtsvorbesprechung, die ja schon im Januar stattgefunden hat. Darüber haben wir auch noch nicht hier im Podcast gesprochen.
Ja. Was
ist das überhaupt genau? Mhm. Ich glaube, nicht jeder kann sich unter Preisgerichtsvorbesprechung was vorstellen.
Ja, hört sich auch gefährlich an.
Ja.
Also am Ende ist es ja so, wir haben entschieden, dass Hallenbad gespiegelt sozusagen neben dem vorhandenen neu zu bauen, sobald, das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir sozusagen den Betrieb dort auslaufen stellen können und den anderen dann nachdem die Bauarbeiten dann abgeschlossen sind, auch hochfahren können. Das ist so das eine. Uns war wichtig dabei auch noch eine Synergie zu erzeugen. Da geht es um den Losbergpark. Das Hallenbad, das neu gebaut werden soll, soll, sagen wir mal so, von den Strukturen ähnlich sein wie das vorhandene. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt kein Spaßbad oder sonst irgendwas hier.
Ja.
Und wichtig war uns aber, das Hallenbad so zu platzieren, dass wir Synergien für den Losbergpark schaffen, weil dort zum Beispiel die Toilettenanlagen ja noch im Raum standen. Das waren auch erhebliche Kosten. Und da haben wir gesagt, da können wir zwei Fliegen vielleicht mit einer Klappe schlagen. Wenn das Hallenbad geöffnet ist, dann kann man da halt eben auch die Toiletten aufsuchen und auch der Kioskbetrieb soll sozusagen in beide Richtungen dann strahlen, also entweder in die Bäder rein, sage ich es dann mal so, und gleichzeitig auch im Losbergpark ermöglichen, dass man da dann auch den Kiosk aufsuchen kann.
Und von der Lage her kann man sich das dann so vorstellen, dass das hinter dem jetzigen Hallenbad liegen würde, oder?
Ja, also es wäre letzten Endes so, dass wenn man in den Losbergpark zwischen dem Teufelstadion und dem heutigen Bad, kann man ja in den Losbergpark reingehen, dann liegt es ganz oben links in der Ecke sozusagen auf dem Areal. Ja, es haben insgesamt 12 Büros bundesweit, haben die Auslobungsunterlagen erhalten und konnten dann zunächst schriftliche Rückfragen stellen und dann ist bei dieser sogenannten Preisgerichtsvorbesprechung im Januar dann sind diese Fragen geklärt worden, damit alle sinngemäß auf denselben Stand waren. Teils waren die natürlich online zugeschaltet, wie das heute geht. Das war eine hybride Veranstaltung. Und einige waren aber auch vor Ort und die kamen tatsächlich aus Hamburg, aus München, ich weiß gar nicht, wie gesagt, aus der ganzen Republik. Und
Wahnsinn.
Wir versprechen uns jetzt von diesem Preisgericht natürlich auch, dass wir sozusagen im Wettbewerb gute Vorschläge bekommen. Wir haben dabei aber auch sehr deutlich betont, dass uns eine kosteneffiziente Lösung sehr, sehr wichtig ist. Also, dass wir da jetzt keine Pyramide bauen wollen, sondern am Ende ein gutes, funktionierendes Hallenbad, weil das Hallenbad ist ja auch das Bad von, also wenn man jetzt Frei- und Hallenbad mal sieht, was unterjährig am meisten genutzt wird, weil wir ja nun mal nicht in Südamerika sind den ganzen Tag die Sonne scheint.
Ja. Wie geht's jetzt weiter? Also
Jetzt haben die Büros bis Ende März Zeit, Entwürfe zu erarbeiten. Und dann wird in dem nächsten Schritt wird dann dieses Preisgericht tagen und wird dann die Entwürfe würdigen und entsprechend bewerten, sodass wir dann sozusagen von 12 mal irgendwann auf einen guten Vorschlag kommen. Und wir hoffen mal, dass uns das auch bis zum Sommer dann so gelingt.
Mhm.
Ja.
Ja, wenn wir gerade über das Hallenbad gesprochen haben, finde ich es auch noch ziemlich interessant. Also bald wird es ja wieder wärmer und das Freibad eröffnet wieder, dass da momentan aber gerade auch Bauarbeiten, ja, keine großen Bauarbeiten, aber dass da gerade was passiert. Mhm. Und zwar wird da eine KI-basierte Ertrinkenerkennung installiert. Habe ich so auch noch nicht gehört, fand ich aber richtig interessant. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das System ist im Grunde nach, man kennt es vielleicht so von Fahrzeugsensoren. Also im Auto ist es ja auch so, wenn da irgendwas hinterm Auto steht oder vorbeihüpft oder wer vorbeihüpft, dann springen die Sensoren an und so muss man sich das da auch vorstellen. Es werden also Kameras installiert, da wird jetzt keine Videoüberwachung in dem Sinne stattfinden, sondern die KI interessiert das nicht, ob wir jetzt schlank oder was auch immer sind, sondern sie sieht nur Körperumrisse, soweit ich das verstanden habe. Also nur, dass da auch schon mal klar ist, da werden jetzt keine Videomitschnitte vom Badenden gemacht. Ja, es ist halt in der Lage zu erkennen, wenn jemand möglicherweise leblos im Wasser liegt oder andere Gefahrensituationen da sind. Und dann werden im gesamten Bad wird sozusagen ein Netz gespannt aus diesen Sensoren. Und diese Sensoren sind dann in der Lage, diese Situation einzuschätzen. KI-basiert bedeutet natürlich, das ist ein lernendes System. Ja. Also bei Fehlalarmen wird es dann auch lernen. Mhm. Aber natürlich ist der Bademeister nicht entbehrlich. Aber es ist auf jeden Fall gerade in der heutigen Zeit auch wichtig, dass man frühzeitig, oder nicht nur in der heutigen Zeit, auch insgesamt natürlich, dass man frühzeitig handeln kann. Und der Bademeister bekommt dann auf dem Armband, was er trägt, sinngemäß einen Impuls und kann dann halt nachschauen, wo jetzt was los ist. Also ich finde das einen sehr, sehr guten und innovativen Ansatz. Haben wir uns bei den Lokalbädern entschieden, alle Bäder damit auszustatten und jetzt ist halt das Bad in Stadtlohn dran.
Ja, Sie haben gerade auch gesagt, also das heißt jetzt nicht, dass kein Bademeister mehr vor Ort sein wird, nein, sondern dass das eher noch ein zusätzliches Sicherheitssystem ist, um einfach noch gewissenhafter da
ja, agieren auf jeden zu können. Fall. Ich meine, man kann sich das ja so vorstellen, also wenn man die ganze Zeit das Wasser im Blick haben soll, dann gibt es ja trotzdem Ablenkungsmomente. Klar, ne? Derjenige, der jetzt gerade mal, was weiß ich, irgendwas verloren hat, den Bademeister anzupft oder sonst irgendwas, man hat dann vielleicht den Blick nicht drauf. Also das ist letzten Endes ein Sicherheitsupgrade für uns alle. Und ich halte das für eine sinnvolle Investition. Also es soll keinesfalls jetzt in die Richtung verstanden werden, dass man sagt, oh, da können wir einen Bademeister durch einsparen. Mhm. Wobei der Fachkräftemangel natürlich auch bei den Bademeistern da ist. Also wenn es einen Schwimmmeister gibt, der noch eine neue Aufgabe sucht, die Lokalbäder mit immerhin jetzt 4 Bädern suchen natürlich immer fähige Menschen.
Ja, das glaube ich auch gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Also wer Interesse hat, kann sich gerne bei den Lokalbädern mal erkundigen. In der vergangenen Ratssitzung war auch noch die Grundsteuer ein Thema. In der Vergangenheit wurde ja ein differenzierter Hebesatz bei der Grundsteuer beschlossen. Ich glaube, das war im letzten Jahr.
Im letzten Jahr erstmalig.
Einmal für Wohnbaugrundstücke und Nicht-Wohnbaugrundstücke. Und jetzt sind wir ja ein bisschen zurückgerudert und man ist wieder zu einem einheitlichen Hebesatz zurückgekehrt. Warum wurde das so beschlossen oder warum wurde das jetzt so gemacht?
Ja, also ohne da jetzt tiefer auf die Historie einzugehen, es gab und gibt ja Gerichtsurteile zu dem ganzen Thema, sodass wir uns im letzten Jahr gezwungen gesehen haben, Grundstücke, die bebaut sind, also mit Wohnbebauung bebaut sind, und nicht bebaut sind, unterschiedlich und differenziert zu besteuern. Das hatte zur Folge, dass, sagen wir mal, die Grundsteuer bei den bebauten Wohngrundstücken günstiger war als auf den bebauten, nicht bebauten, sorry. Und es sollte letzten Endes auch dann der Rechtsprechung genügen. Dann hat es ja wieder entsprechende Einwände gegeben, also jetzt nicht hier vor Ort, sondern auch andernorts, und diese Einwände haben dann dazu geführt, dass es nunmehr wieder Gerichtsurteile gibt und wir da einfach auf Nummer sicher gehen wollen und der Politik vorgeschlagen haben, zum einheitlichen Hebesatz zurückzukehren für die Wohngrundstücke. Und wir haben aber auch festgestellt, wenn wir da jetzt zurückgehen, dann würde das die Häuslebauer oder die Wohnbaubesitzer erheblich mehr belasten. Und da hat die Politik eine Idee, die kam aus einer anderen Gemeinde, ich meine aus Heeg war es, ja, als Grundlage genommen und gesagt, dann lass uns doch die Grundsteuer nicht ganz so stark steigen lassen. Mhm. Sie wird steigen, das ist, glaube ich, in den meisten Fällen so. Und auf der anderen Seite die Gewerbegrundstücke dann mit einer etwas höheren Gewerbe, nicht die Gewerbegrundstücke, sondern die Gewerbebetriebe, weil die erhebliche Einsparungen dadurch haben und hätten, dann mit einer etwas, mit einem etwas höheren Gewerbesteuersatz zu. Mhm.
Warum hat man das so gemacht? Also zum einen, um die Menschen, die jetzt ein Wohnbaugrundstück haben, zu ein bisschen ein Stück weit zu entlasten.
Ja, oder nicht über Gebühr zu belasten.
Belasten, genau.
Genau. Ja. Und ich sag mal, bei den Gewerbeflächen ist es ja so, dass die sind sehr großflächig. Und da wäre es tatsächlich so gewesen, wir wollen es aufkommensneutral haben. Also die Stadt Stadtlohn wird dadurch jetzt keine Wahnsinnsmehreinnahmen oder sowas haben, sondern wir haben gesagt, egal was wir machen, aber am Ende wollen wir zumindest keine Mindereinnahmen haben. Und bei den Gewerbegrundstücken ist es so, dass da natürlich viel Fläche vorhanden ist und zum Teil halt oder zum Großteil halt eben nicht zu Wohnzwecken genutzt wird. Und da wäre dann Ersparniseffekt Effekt gewesen. Das wollten wir jetzt auch nicht so eins zu eins durchreichen. Also das ist ja auch so bei der Grundsteuer, aber durch eine leicht gestiegene Gewerbesteuer federn wir das eine Spur weit ab, sodass wir sinngemäß den einen Pegel so ein bisschen runtergefahren haben und den anderen ein bisschen angehoben haben. Ich glaube, unterm Strich ist das die eleganteste Variante. Ja.
Ja, und vielleicht auch die gerechteste Variante, ja.
Ja, ich meine, für den Einzelnen, werden ja nie so hundertprozentig als gerecht empfunden, aber es ist natürlich so, wir hatten eben über die ganzen Maßnahmen gesprochen, ob es jetzt Kanalsanierung, ob es jetzt auch die Skate- und Streetballanlage im Losbergpark wird gerade neu gemacht. Wir haben auch viele andere Projekte noch vor der Brust. Wir unterstützen Vereine, Verbände, Organisationen und die Stadt braucht dafür auch Einnahmen. Und Stadtlohn liegt kreisweit, was die Belastung der Bürgerinnen und Bürger angeht, eher im unteren Drittel. Das ist auch grundsätzlich soweit in Ordnung, aber dennoch müssen wir das untere Drittel wenigstens mit ein paar Zahlen füllen, weil, ja, ich sag mal, nur mit einem Lächeln kriegen wir die Maßnahmen auch nicht fertig.
Nee,
ein bisschen Geld brauchen wir dafür.
Das stimmt. Vielleicht können wir zum Abschluss auch noch mal ein kurzes Update zur Stadthalle geben. Wie geht es da eigentlich weiter? Ich glaube, wir haben in der letzten Folge im Dezember mal darüber gesprochen.
Ja, genau. Ja, also wir hatten ja drei Vorschläge, wie wir jetzt mit der Sanierung der Stadthalle, also es ist ja beschlossen, dass die Stadthalle saniert werden soll. Zudem sind Fördermittel beantragt worden.
Also Neubau ist jetzt komplett?
Der Neubau ist jetzt zumindest zunächst einmal und ich hoffe auch, dass wir dabei bleiben, weil man muss sich ja mal irgendwann für was entscheiden. Ja. Also die Politik hat sich mehrheitlich dafür entschieden, dass wir eine Sanierung vornehmen, dafür Fördermittel beantragen. Und wir haben jetzt insgesamt drei Entwürfe gesichtet. Die hatten alle so ihre Vor- und Nachteile, wie das immer so ist bei Entwürfen. Also manchmal würde man sich ja wünschen, man könnte aus allen dreien dann sinngemäß einen machen.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns jetzt auf einen Entwurf verständigt, der nach meinem Dafürhalten auch einen sehr guten Mix zwischen Funktionalität, weil das war uns ja wichtig, dass wir für die Veranstaltung, ob es jetzt die Büttenabende oder auch das Nikolaustheater, so die großen Veranstaltungen vor allem auch weiterhin einen Veranstaltungsraum haben. Das ist gewährleistet mit der Planung. Und diese Planung soll jetzt weiterverfolgt werden und bestenfalls dann natürlich auch in die Umsetzung gebracht werden. Davor ist allerdings noch eine Menge Arbeit nötig, zum einen Planungsarbeit und zum anderen natürlich auch, die Fördermittel sollten, müssten natürlich auch kommen, sodass wir dann auch rangehen. Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch eine wichtige Botschaft. Wir sind da auch in sehr guten Gesprächen mit dem Kreis Borken, was die Nutzung, die Weiternutzung der Stadthalle angeht.
Die läuft ja diesen Herbst eigentlich aus.
Im Herbst
aus.
Läuft die aus, ja. Im November meine ich. Ist es, oder also kann man sich jetzt drüber streiten, ob Ende Oktober oder im November auf jeden Fall. Mhm. Wäre ja gerade für das Nikolaustheater und auch für die Büttenabende dann weniger schön, sind aber in sehr guten Gesprächen und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich betone das aber an dieser Stelle, ich bin zuversichtlich. Mhm. Also kann jetzt hier noch keinen Vollzug melden, dass wir das auch hinbekommen, dass wir, bis wir mit den Umbaumaßnahmen beginnen, auch die Stadthalle weiter nutzen können. Mhm. Aber wir sind da auch mit den entsprechenden Vereinen im Austausch. Mhm. Ja.
Das heißt, es kann noch ein bisschen dauern, bis es dann wirklich losgeht mit der Sanierung.
Ja, also mit der Sanierung wird es auf nach meinem Dafürhalten keinesfalls vor nächstem Jahr losgehen. Okay. Mhm. Und ich sag mal, die Gründe, die seinerzeit für diese zeitliche Befristung gesprochen haben, die liegen zwar grundlegend noch vor, aber es hat sich nichts verschlechtert. Mhm. Und es droht da ja jetzt auch nicht, dass irgendwie Menschen da in Gefahr sind. Dieser Zeitrahmen von 5 Jahren, den hat man damals gesteckt, der war aber auch eine Spur weit willkürlich. Mhm. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, wenn wir jetzt entsprechende Belege nochmal vorbringen, dass wir da mit dem Kreis auch zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommen, sodass wir bestenfalls dann in der Lage sind zu sagen, wir fangen jetzt zum Beispiel nächstes Jahr im Sommer oder im Frühjahr oder wann auch immer an mit der Sanierung, wenn das dann auch alles zeitlich so klappt und bis dahin dann auch die entsprechenden Veranstaltungen weiterlaufen können.
Mhm. Ja. Also das wäre natürlich
Prinzip Hoffnung.
Begrüßenswert, genau. Ja. Wir hoffen es. Vielen Dank, Herr Dittmann. Ich glaube, das war ein umfangreiches Update, was wir hier geben konnten. Und wir hören uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören.
Ja, auch vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an Sie, Frau Gebel.
Zum Abschluss möchten wir euch noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen geben. Am 22. März findet die Matinee der Ohrwürmer statt, vormittags schon. Gleichzeitig findet am Abend ein Stadt- und Klassikkonzert statt, ab 18 Uhr in der Konzertaula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Am 27. März findet die Veranstaltung Bilderwechsel zum Weltfrauentag statt in Gescher. Das ist eine Kooperationsveranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Stadtlohn und der Stadt Gescher. Am 11. April findet das Hospiz-Benefizkonzert in der Stadthalle statt. Dazu folgen auch noch nähere Infos auf unseren Social-Media-Kanälen und auch auf unserer Website. Und am 18. und 19. April findet der Stadtlohner Frühling statt.